RD Sounds.
There's no such thing as easy money, man.
Money, money, money. Heute geht's bei uns um Big Money. Denn die Zahl der Superreichen steigt, sagt zumindest die Boston Consulting Group. Aber woher genau weiß sie das eigentlich? Denn die meisten Superreichen gelten doch eher als verschlossen, wenn es um die eigenen Offshore-Konten, Holdings, sonst wo und Aktienvermögen geht. Wir klären zusammen mit Markus Plettendorf in den nächsten 10 Minuten, warum es immer mehr Superreiche gibt und was diese Entwicklung für die Debatte über Reichtum und Steuern bedeutet. Und damit hi zu 10 Minuten Wirtschaft. Ich bin Melanie Böff und alle unsere Folgen findet ihr wie immer in ARD Sounds oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Markus Plettendorf aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Hi Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Melanie, freut mich.
Also wir wollen heute in der Folge ausführlich über die Superreichen in dieser Welt sprechen und du hast dir die Zahlen da ganz genau angeschaut. Ab wann ist man denn eigentlich superreich?
Ja, du sprichst einen ziemlich kritischen Punkt an der Stelle an, denn die Ermittlung von Vermögen, die ist ja gar nicht so einfach. Also zum einen sind Menschen, die viel Geld haben, oft nicht besonders auskunftsfreudig.
Und surprise.
Ja, wie beurteile ich denn zum Beispiel, also Bargeld ist relativ einfach, aber mal angenommen, ich habe mir ein schönes Bild gekauft vor 20 Jahren, das hat 500 Euro gekostet, würde heute auf einer Versteigerung aber 5 Millionen bringen. Was zählt denn jetzt, die 500 oder die 5 Millionen?
Ja, ist nicht so einfach.
Genau, die Studie, also der Wealth Report von Boston Consulting, die machen das so, die analysieren dazu jedes Jahr die Daten von mehr als 100 Banken und Vermögensverwaltern, schauen da auf Bargeld, auf Aktien, auf Anleihen, auf Fonds, auf Immobilienbesitz, gucken auf den Kontostand und die sagen, superreich ist man nach deren Kriterien, wenn man mehr als 100 Millionen Dollar hat. Also wirklich eine gewaltige Summe. So, und jetzt wird's noch spannender. Davon gab es im vergangenen Jahr in Deutschland rund 5.000 Menschen. 1.100 mehr als ein Jahr zuvor.
Also die Reichen werden immer mehr, aber werden die auch immer reicher?
Ja, weltweit sind laut Studie die Finanzvermögen um fast 11% gestiegen. Das heißt aber jetzt eben nicht im Umkehrschluss, dass die Armen auch zwingend immer ärmer werden, sagt man ja immer, ne? Die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer. Also, dass diese Schere immer weiter auseinandergeht, das lässt sich im Moment wissenschaftlich so nicht halten. Einfach, weil auch am unteren Ende, bei den Menschen, die jetzt nicht so superreich sind, da hat es gute Lohnzuwächse gegeben in den vergangenen Jahren. Der Mindestlohn ist gestiegen und auch Menschen aus dieser sogenannten Mittelschicht investieren inzwischen mehr in Aktien oder ETFs und fangen so an, wenn auch deutlich kleinere, aber eben Vermögen aufzubauen.
Was bedeutet denn eigentlich dieser Begriff Vermögen? Also für einen Menschen, der Bürgergeld empfängt, sind du und ich wahrscheinlich vermögend im Vergleich zu einem Milliardär, sind wir aber auf jeden Fall das gar nicht, sondern vielleicht eher arme Kirchenmäuse. Ist ja immer eine Verhältnisfrage.
Ja, ja. Und dann gibt's ja auch noch das gefühlte Vermögen, den gefühlten Wohlstand.
So ist es.
Da sind wir deutlich eher bei der Kirchenmaus, da gebe ich dir recht. Also rein wissenschaftlich ist die Definition eigentlich ganz einfach. Ich nehme das, was ich habe, Bargeld, Aktien, Immobilien, Renten, Lebensversicherung und davon ziehe ich das, was ich anderen schulde, meine Verbindlichkeiten ab, zum Beispiel den Hauskredit, wenn die Immobilie noch nicht abbezahlt ist. So, Strich drunter, zusammengerechnet und wenn das, was unten rauskommt, positiv ist, dann ist das mein Vermögen.
Gibt dieser Wealth Report da denn Zahlen her, also wie vermögend wir im Durchschnitt sind?
Ja, gibt es. Demnach betrug das Finanzvermögen der Deutschen im vergangenen Jahr, wenn ich jetzt mal alle zusammenrechne, fast 13,5 Billionen Dollar. Das ist also wirklich gewaltig und auch ein gehöriger Zuwachs. 18%, weil die Börsen einfach im vergangenen Jahr sehr gut gelaufen sind.
Oh ja.
Gucken wir uns jetzt die Verteilung an, dann sind diese 13,5 Billionen Dollar eben überhaupt nicht gerecht verteilt. Der größte Teil von uns, 66 Millionen Menschen, haben weniger als 250.000 Dollar. Etwas mehr als 3 Millionen haben mal irgendwo zwischen einer Viertel und einer Million. Und dann haben wir noch mehr als 700.000 Menschen, die sind Multimillionäre. So, und wenn ich diese Multimillionäre jetzt mal zusammennehme mit den 5.000 Superreichen, dann besitzt diese ja im Verhältnis relativ kleine Gruppe mehr als die Hälfte des gesamten Finanzvermögens.
Das hat man natürlich schon mal an der einen oder anderen Stelle gehört, wie ungleich das am Ende natürlich dann verteilt ist. Wie ist es denn, Markus, zu erklären, dass die Zahl der Superreichen so stark ansteigt, beziehungsweise dass die Reichen auch immer reicher werden?
Die Wissenschaft nennt das den Matthäus-Effekt, ein bisschen fehlinterpretiert und frei nach dem Satz aus dem Evangelium, wer hat, dem wird gegeben.
Aha.
Der Volksmund hat da etwas drastischere Ausdrucksweisen mit dem Teufel, der immer auf den größten Haufen macht, beschreibt aber im Grunde das Gleiche, das Phänomen, dass ein Anfangsvorteil zu einem großen Vorsprung werden kann. Beim Thema Finanzen, wer schon mit viel Kapital loslegt, der kann eben auch mehr investieren, der kann sich Dinge kaufen, die einen Wertzuwachs haben, der profitiert von Zinseszinseffekten, wenn er das Geld anlegt. Und hier gilt, je größer der Ausgangsbetrag, also das, was ich am Anfang habe, umso schneller wächst das Vermögen auch. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt dazu, wenn ich viel Geld habe, dann kann ich mir auch Menschen leisten und die dafür bezahlen, mehr aus meinem Geld zu machen, die also vielleicht einfach ein bisschen mehr Ahnung haben als ich.
Mehr Ahnung auch im Zweifel dann, um Steuern zu vermeiden, die ich vielleicht irgendwo zahlen müsste?
Ja, das gehört natürlich irgendwie mit dazu. Fangen wir mal ganz klein an. Jeder von uns versucht das ja auch ein Stück weit. Also
klar,
wer sich leisten kann, der leistet sich einen Steuerberater. Und der kennt im Regelfall schon eine ganze Menge Möglichkeiten mehr, wie man wo was absetzt als man selbst. Also wie man Steuern spart. Wer sich jetzt eine entsprechende Beratung leisten kann und viel mehr Geld hat, der kann zum Beispiel aber auch privates Geld in eine vermögensverwaltende GmbH stecken. Also eine Firma gründen, die das Vermögen verwaltet. Die Kapitalerträge von GmbHs, die werden im Regelfall aber geringer besteuert. Also spare ich auch schon mal wieder Steuern. Große Familienvermögen werden sehr gerne in Stiftungen gesteckt, haben auch einen Steuervorteil. Oder, das ist jetzt aber rechtlich ein ganz komplexes und auch ziemlich gefährliches Thema, also dünnes Eis. Das Geld geht in ausländische Gesellschaften, sogenannte Offshore-Firmen. Sehr beliebt bei Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Diesem Wealth Report zufolge hat gerade Hongkong die Schweiz als beliebtesten Finanzplatz für grenzüberschreitende Vermögen abgelöst. Das liegt vor allem daran, dass auch immer mehr Chinesen sehr reich werden und natürlich eher im asiatischen Raum ihr Geld anlegen als in der Schweiz.
Ja.
Aber wer da jetzt konkret wie viel Geld wo angelegt hat, na, da sind die Multimillionäre jetzt nicht so wahnsinnig auskunftsfreudig.
Ja, ja, das kennt man. Schauen wir nochmal auf das Thema Ungleichheit. Ist die denn in anderen Ländern auch so groß wie hier? Also, dass dann nur ein kleiner Prozentsatz den größeren Teil der Vermögen hält?
Ja, das ist jetzt kein deutsches Phänomen, aber bei uns ist diese Vermögensungleichheit schon sehr ausgeprägt. Da gibt es auch Gründe für. Das liegt daran, dass wir einen hohen Anteil an familiengeführten Unternehmen haben. Also keine großen Aktiengesellschaften, sondern wirklich die Familie hat in der dritten Generation Firma XY. Und dieser Besitz, diese Firma, die wird dann, wenn es eben Familienunternehmen ist, zum Privatvermögen gezählt. So, viel Geld wird dann auch vererbt, nicht erarbeitet. Wer nichts vererbt bekommt, der zahlt ja auch im internationalen Vergleich hier aber eine recht hohe Lohn- und Einkommensteuer auf seinen Arbeitslohn. 42%, schon ab einem Einkommen von knapp 70.000 Euro im Jahr. So, jetzt mache ich ein bisschen eine Rechnung. Der Vergleich hinkt natürlich, aber er macht es deutlich. 42% Einkommensteuer. Kapitalerträge hingegen werden pauschal mit 25% besteuert. Erbschaften von Eltern an Kinder, da sind wir vielleicht bei 30%. Also all diese Dinge verschärfen einfach eine Vermögensungleichheit dann eben auch nochmal.
Ja, und verschärfen auch immer wieder die Debatte genau um diese Themen, die ja hierzulande auch turnusmäßig geführt wird.
Na klar.
Vielen, vielen Dank, Markus, für die ganzen Insights in das Vermögen und das Leben, ein bisschen zumindest, der Superreichen.
Ja, ich habe da mal tief ins Portemonnaie der anderen geschaut.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ja, die Debatte über Steuern auf Kapitalerträge und vor allem auf Erbschaften wird ja immer wieder heiß geführt. Und uns würde mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Schreibt uns doch gerne mal eine Mail mit eurer Meinung dazu an wirtschaft@ndr.de. Da könnt ihr übrigens auch gerne Kritik oder Lob an unserem Podcast loswerden. Da freuen wir uns immer drüber. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, wie gerecht der Wohlstand eigentlich in Deutschland verteilt ist, darüber haben wir erst letztens hier gesprochen. Die Folge verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Ich bin Melanie Böff, sag erstmal ganz herzlichen Dank für diese Woche, fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein fabelhaftes Wochenende. Sagt tschüss und bis bald.